So, jetzt haben Sie ja sehr viel gelernt, wie Sie Ihre Anwendung fit machen können für Windows 7. Und das war natürlich sehr, sehr spannend, aber jetzt wird es noch viel spannender. Jetzt werden wir nämlich Ihnen zeigen, was Sie noch oben draufsetzen können auf Ihre Anwendung, was so Neues gibt in Windows 7 und was sich dort verändert hat und wie Sie überhaupt diese ganzen Codebeispiele kriegen und viel mehr und drei magische Buchstaben kennenlernen. Das werden Sie gleich alles lernen. Doch zuvor, möchte ich einen kleinen Überblick geben, und zwar eine kleine Umfrage. Was denken Sie, wie viele APIs wurden in Windows 7 verändert oder sind neu hinzugekommen? Wer denkt so 10, 20, 36, exakt 36 plus, also die ich rausgefunden habe, unsere offizielle Liste sagt 36 plus APIs, und die haben wir mal kurz hier. Die gehen wir jetzt auch mal alle ganz kurz eine Stunde lang durch. Nein, leider nicht. Das sind sehr, sehr viele und ich werde nur so ganz wenige, einen ganz kleinen Bruchteil davon zeigen können. Aber zu allen gibt es sehr, sehr viel Material und das Material stelle ich Ihnen auch direkt am Anfang vor, weil bevor Sie gleich um 9 Uhr einschlafen oder sowas, direkt jetzt können Sie es noch aufnehmen. Und zwar unsere Ressourcen für Entwickler. Das sind zum einen das Windows 7 SDK. Das gibt's kostenfrei, ist zwischen 1 Megabyte und 450 Megabyte groß, dauert ewig zum Runterladen, aber einmal installiert, dann haben Sie tausende von Tools, Codebeispielen, kleine Helfer, Bibliotheken für die C++-Entwickler, sehr viele Header-Dateien und ähnliches. Auch kostenfrei, das Windows API Code-Paket, das ist auf Microsoft Codes veröffentlicht worden und dient als, Intermediates-Lösung, also Zwischenlösung bis zur nächsten Version vom .NET Framework. Nichtsdestotrotz kann man auch heute schon mit losentwickeln und auch das in Zukunft weiterverwenden. Ich gebe Ihnen keine Garantie, dass das .NET Framework 4 wird oder die Erweiterung, was dort reinkommt. Aber in .NET 4 werden Windows Vista und Windows 7 Schnittstellen direkt unterstützt. Das heißt, Features vom Betriebssystem kann ich direkt managed aufrufen, geht momentan nicht mit 3.5. Und deswegen gibt es das Windows API Code Paket, womit man das schlichtweg alles machen kann, was ich gleich vorführe, ohne nativ an C++ herangehen zu müssen. Wer will, darf das natürlich gern machen, aber naja. Nun, das Windows 7 Trainingskit ist ein kostenfreies Kit, was wir jetzt seit einem Jahr benutzt haben, um unsere Partner zu schulen. Das geben wir jetzt einfach schlichtweg kostenfrei nach außen, ist auch 60 Megabyte groß, Slides, Source Code Beispiele und viel mehr Infos zu verschiedenen Szenarien oder verschiedenen Schnittstellen für die und die und die API, alles dort drin. In unserem Slide-Deck, was jetzt schon online liegt, sind diese ganzen Links enthalten, deswegen gehe ich da ein bisschen schneller drüber. Einfach nur so für Sie zu Hause, was ist das Windows 7 SDK und wo ist der Link? Das gleiche auch für das Windows API Code-Paket, kostenfreier Download und das ist die URL dazu. Und auch das Windows 7 Trainingskit, auch mit URL. Wir werden Ihnen gleich eine URL nennen, also wir werden Ihnen ungefähr 50 URLs nennen, aber eine davon müssen Sie sich merken, von meinem Kollegen oder von mir, dem Blog, und da drin sind die Slides verlinkt. Oder eine E-Mail an uns, wir schicken den Link einfach zu, also dass Sie da nicht so viel aufschreiben müssen. Nun gut, jetzt kommen wir zur kleinen API-Auswahl, die ich getroffen habe. Das ist jetzt nicht repräsentativ, das sind für mich so die spannendsten, interessantesten Neuerungen. Und direkt damit anfangen möchte ich mit Bibliotheken. Nicht der Hamburger Bibliothek oder der Münchner, sondern der von Windows links im Explorer jetzt ansässigen Bibliothek. Bibliotheken sind Zusammenfassungen von verschiedenen Zielen, zum Beispiel verschiedenen Ordnern auf der Festplatte oder Netzlaufwerken oder USB-Festplatten oder Speichermedien, die für die Verwaltung unserer Daten zuständig sind. Das ist eine Zusammenfassung. Eine Zusammenfassung von mehreren Ordnern, die Sie jetzt mit einem an einem Ort zusammen bündeln können. Das ist sehr, sehr hilfreich. Wer einmal damit angefangen hat, möchte nicht mehr aufhören. Man möchte jetzt nicht 30, 40, 50 verschiedene Ordner einzupflegen müssen, sondern kategorisieren, vielleicht nach Job, nach Musik, nach Videos, nach privaten Dokumenten und ähnliches. Und dann kann man seine Dokumente sehr leicht mit verwalten. Im neuen Explorer von Windows gibt es jetzt ein paar Erweiterungen. Eine davon ist die Bibliothek, ungefähr in der Mitte links. Und wir schauen uns die einfach mal an. Und zwar mache ich den Explorer auf mit der Windows-E-Taste. Und hier auf der linken Seite sehen wir die Bibliotheken. Da sehen wir dann auch eine Bibliothek für Berlin, Berlin Bu, wir sind in Hamburg. Gestern waren wir in Berlin. Die werde ich gleich mal löschen. Und dann habe ich noch so ein paar andere Bibliotheken. Die Standardbibliotheken sind auch schon hier drin. Bilder, Dokumente, Musik und Videos sind die Standardbibliotheken. Ich habe da noch eine Bibliothek für Windows 7, weil das gerade ein recht aktuelles Thema ist, glaube ich. Und für Events. Ich habe für jedes Event, auf dem ich bin oder wo ich was beitrage, eigene Verzeichnisse auf verschiedenen Laufwerken, die ich da zusammenfasse. Das Schöne ist, und da können wir direkt mal schauen hier bei Musik. Ich habe hier meine Musiksammlung und wir sehen, dass ich dort drei Orte habe. D ist bei mir in der Platte, in meinem Rechner drin. Dann haben wir auf C so ein Beispiel und auf Z momentan nicht verfügbar, weil Z ist das hier. Dort sehe ich jetzt die Musik, die ich gerade verfügbar habe. Z ist halt nicht da. In dem Moment, wo ich mich vielleicht mit meinem Netzwerk zu Hause oder in der Firma konnektiere, wird diese Bibliothek schlichtweg plötzlich da sein. Ich schließe sie direkt an. Und einen kurzen Moment später steht mir diese Info auch zur Verfügung. Wer vielleicht früher mal Netzwerklaufwerke gemappt hat und dort drauf zugegriffen hat, wenn die gerade nicht da sind, wird gemerkt haben, dass diese schlichtweg eine Weile brauchen, bis sie merken, dass sie nicht da sind. Nicht so bei Bibliotheken, die merken sofort, dass ein Ordner nicht da ist oder da ist. Z ist da und irgendwie ist da jetzt auch Temp reingekommen, das weiß ich jetzt nicht genau wie, aber ich kann die jetzt ganz einfach konfigurieren, nämlich hier oben gibt es den Punkt, hierzu gehören drei Orte. Drei Orte und hier sehe ich auch, dass irgendwie ctemp da drin ist, entferne ich einfach diesen Ort und dann möchte ich sagen, dass Z mein Standardspeicherordner ist, kann ich hier auch konfigurieren und ich möchte natürlich gerne Z in dieser Liste ganz oben haben, kann ich auch sehr einfach konfigurieren. Das ist so die Endanwender-Konfigurationsmöglichkeit für Bibliotheken und da kann ich natürlich beliebige Ordner noch hinzufügen, die ich alle gemappt habe. Nun, das ist die Ansicht aus der Benutzersicht. Hier vielleicht noch ein kleiner Exkurs im Explorer. Dort gibt es jetzt auch die Möglichkeiten. Jetzt habe ich hier die Ansicht nach Monaten bereits eingeschaltet. Das ist so die übliche Sicht, die Sie sehen. Ihre Ordner, Unterordner und Ähnliches. Es ist ganz nett zu sehen, dass Sie hier auch schon ein paar Vorschaubilder haben, aber ist das der Mechanismus, nach dem wir normalerweise suchen bei Bildern? Eigentlich nicht. Ich hätte gerne jetzt die Bilder vom Oktoberfest, also suche ich im Ordner nach Monaten eher und nicht so kompliziert. Und hier haben wir recht viele schöne neue Anekdoten oder Darstellungen implementiert, wie zum Beispiel diese hier. Hier sehen wir ganz deutlich Oktoberfest, ich darf nicht zu nah rangehen, das ist politisch unkorrekt, was da passiert ist. Sehen wir da so ein paar Bilder, aber gucken, ja, Mai war eine Hochzeit, das war okay, das kann man zeigen. Ähnliches oder hier. Hier sehe ich direkt auch so die Bilder kategorisiert nach Monat. Oder bei Musik finde ich das besonders toll. Das kennen wir eigentlich aus so diversen Media-Playern. Dort kann ich jetzt schlichtweg auch nach Interpret an mir alles anzeigen lassen. Habe ich heute noch ein bisschen mit rumgespielt. Gucken, ob er das direkt anzeigt. Habe den Ordner ein bisschen hin und her geschoben, deswegen hat er noch nicht alles indiziert gehabt. Dort sehe ich jetzt Musik sortiert nicht nach Ordnern, sondern nach U2, Coldplay, Ärzte oder die Zillertaler Schürzenjäger. Auch sehr nett. So eine Ansicht kann man auch selber konfigurieren, macht schon ein bisschen was her, ist recht nett. Und natürlich kann man das selber als Entwickler auch steuern, wie das auszusehen hat. Was hier auch neu ist, ist dieser Button. Die Funktion ist nicht neu, aber der Button ist neu. Das Schöne ist, ein Kollege kam letztens an und sagte so, das gab's noch nicht in Vista. Ich so, wetten doch. Nein, gab's nicht. Okay, ich bin jetzt ein Bierkasten reicher. Die Funktion zum Vorschaufunktion hier ist hier drin enthalten. Und zwar gehen wir mal in einen Ordner, hier irgendeinen, zum Beispiel diesen. Und ja, ich kann direkt die Vorschau sehen. Wenn das so registrierte Dateitypen sind mit einer Vorschau, mit einem Vorschauhändler, dann kann ich dort schlichtweg das Ganze dort direkt sehen. Werden wir nachher nochmal sehen. Die Funktion ist alt, aber die war versteckt unter Extras Optionen, rechte Maustaste klicken oder sowas. Ganz, ganz tief in den Menüstrukturen von Windows. Genauso wie auch dieser Button neu ist, neuer Ordner, die meistbenutzte Funktion im Explorer. Die gab es auch unter Datei, neuer Ordner anlegen, aber das waren schon zwei Klicks. Also hier Datei, neu, Ordner, gibt es immer noch, drei. Aber leider nicht so nah. Nicht so nah Direkt auf der UI.
Beim Speichern?
Beim Speichern? Ja, nicht im Explorer. Wir reden gerade vom Explorer. Das ist der Explorer. Und da drin, das ist da drin die meiste neue Ordner. Ja, das ist auch immer noch da, zum Glück. Hoffe ich. Gut, das ist so da eine kleine Einführung in Explorer, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Aber wie kann ich jetzt solche Bibliotheken und dieses Berlin, ne, wer will Berlin? Wir wollen in Hamburg eine eigene Bibliothek programmiertechnisch erzeugen. Ne? Wir sind Entwickler, wir machen das nicht einfach, sondern mit Code. Ne? Deswegen, unten in die neue Taskleiste schaue ich mir einfach mal hier mein Projekt an. Und ich sehe da, das ist ja schon sehr umfangreich. Warum ist das so? Ich sehe hier oben meine Solution, Shell Library Sample, und da drin ist hier mein Beispiel. Und das ist ja sehr, sehr kompakt. Und was hier oben drin ist, das ist das Windows API Code Paket. Das sind Bibliotheken, die kann ich mir schlichtweg herunterladen von eben Microsoft, von der UL, und habe dort dann diese Bibliotheken drin. Und da ich gerne viel Code zeige und auch durch die Lage, habe ich mir nicht die DLL eingebunden, sondern den Source Code als Projekt und kann direkt sehen, was dort innen drin an sich alles passiert. Und daher ignoriere ich die. Schau mir bei hier kurz an. Ich habe hier die Projektreferenzen reingesetzt, Core und Shell. Und in Summe gibt es 4 von diesen Bibliotheken, die man sich einbinden kann. Und dadurch steht mir dann schlichtweg hier in meiner UI und in meinem Code sehr einfach Funktionalitäten zur Verfügung. Nun, ich zeige Ihnen mal ganz kurz meine eigene kleine Bibliothekenverwaltung. Meine erste Windows Forms Anwendung seit 2 Jahren, so sieht sie auch aus. Aber die macht nichts anderes, wie gewisse Funktionen von dieser API aufrufen. Wie zum Beispiel als allererstes wollen wir hier mal dieses Berlin wegkriegen. Machen wir mal Berlin hier hin. Nichts gegen dich, Peter, aber er hört gerade nicht zu. Das ist gut. Er ist nämlich Berliner. Und ich lösche jetzt mal diese Bibliothek und habe hier auch direkt im Explorer diese Bibliothekenansicht. Bibliothek löschen. Ja, tschüss Berlin. Tschüss Berlin. Berlin ist hier an dieser Stelle auch direkt weg in dieser Übersicht. Nun fügen wir doch mal dieses wunderschöne Hamburg hinzu. Ich bin heute zum ersten Mal in Hamburg angekommen und der Himmel war blau. Das ist wirklich eine Premiere für mich. Also eigentlich ist es immer grau und windig. Heute war es nur blau und windig. Aber gut, ich lege eine neue Bibliothek an und schon ist sie da. Große Magie. Jetzt möchte ich vielleicht diese Bibliothek Hamburg auch mal konfigurieren. Dann rufe ich mir genau diesen Dialog zum Konfigurieren auch wieder hier auf. Das ist einfach ein API-Aufruf. Mach bitte diesen Dialog auf zum Konfigurieren einer Bibliothek. Und dann kann der User das hier auch selber steuern. Wie zum Beispiel einfach sagen, dass er jetzt hier gerne noch einen Ordner hinzu haben will. Eine Steuererklärung will kein Mensch. Aber Musik vielleicht noch hinzufügen als zweiten Ordner. Okay. Nun, wenn ich die Bibliothek lösche, werden die Unterordner natürlich nicht gelöscht. Das wäre, naja, bei Berlin nicht schade, aber bei meiner Musiksammlung wäre das schon sehr schade. Nun, wie ist das code-technisch gemacht? Das ist sehr, sehr einfach. Dazu gehen wir mal hier in Visual Studio und dort als allererstes die Schriftart etwas höher. Denn zwischendurch möchte ich hier auch noch ein bisschen entwickeln auf meinem Rechner. In Visual Studio 2010 lassen Sie sich übrigens ab morgen, glaube ich, auch selber herunterladen können. Geht das mit dem Mausrad, das ist ganz toll. Hier muss ich noch unter Extras Optionen gehen und das die Schriftart größer machen. So, das ist der Code und als erstes mache ich in meinem Code nichts anderes wie eine Bibliothek anlegen und der Code dazu ist schlichtweg hier. Und das ist recht einfach. Shell Library. Das ist ein Datentyp, der kommt aus dem Windows API Code Paket. Erzeuge ich mir einen neuen mit einem bestimmten Namen, wie zum Beispiel Berlin, Hamburg, Köln oder München. Und dann habe ich die neue Bibliothek schon direkt. Also einfach eine new, neue Instanz erzeugen. Und dann füge ich dort einen Shell File System Folder hinzu. Und das ist schlichtweg nichts anderes wie C:\temp. Also einfach schlichtweg ein Verzeichnis, was sehr wahrscheinlich da ist. Und dann habe ich schon meine neue Bibliothek erzeugt. Das Anzeigen aller bestehenden Bibliotheken oder einfach die Abfrage, das geht noch leichter, mit Libraries nur ein Folder, dann holt ihr mir alle Bibliotheken, die es gerade im System gibt. Die kann ich dann einzeln durchgehen, mache ich hier und fülle die einfach in eine Liste und binde diese Liste an eine Listbox. Ja, das Löschen habe ich ein bisschen sicherer gemacht. Habe natürlich eine Abfrage gemacht, ne? Wer will denn aus Versehen Hamburg löschen? Deswegen hier noch so ein paar Sachen. Nun, das ist ein Beispiel aus dem Windows API Code Paket. Zugreifen auf die Shell Bibliothek. Wir haben da noch ein paar mehr. Und daher, genau. Es gibt so ein paar Standardbibliotheken, Dokumente, Videos, Musik, Bilder. Und da greifen auch die Windows-Programme standardmäßig drauf zu. Der Media Player, Sie werden es ahnen, direkt auf Musik, die Bildergalerie direkt auf die Bilder. Und machen Sie das bitte bei Ihren Anwendungen auch so, wenn Sie zum Beispiel Bilder oder Musik oder Ähnliches verwalten, nehmen Sie die Bibliothek, die es schon gibt. Haben Sie Dokumente vielleicht für Unternehmen, SAP-Abrechnung oder Steuererklärungen, dann machen Sie das unter der Bibliothek Steuererklärung in der Bibliothek und lassen Ihre Anwendung auf einer Bibliothek arbeiten. Damit findet der User immer wieder die gleichen Dokumente in der gleichen Bibliothek. Nun, was gibt es sonst noch? Das ist mal ein Beispiel von diesem Windows API Code Paket. Das ist alles sehr schön dokumentiert, sehr viele Kommentare drin. Man kann sich sehr schnell so Klassendiagramme anzeigen lassen, die werden mitgeliefert. Und das ist so eine kleine Übersicht für den .NET-Entwickler, welche Methoden es da gibt. Nur als Beispiel. Die ist wirklich sehr, sehr umfassend und sehr gut dokumentiert. Funktionen wie addFolder, ja, macht halt einen Folder. Ja, und getFolders ebenfalls auch. Für .NET-Entwickler sehr einfach. Wer es gerne etwas anders haben möchte, C++, darf das natürlich auch direkt machen. Dafür auch direkt Beispiele mit dabei. Wie gesagt, das Windows API Code Paket macht es mir leichter, bringt mir diese Funktion ins .NET Framework und das nochmal als Beispiel. So erzeuge ich mal eben eine neue Bibliothek und das Löschen ebenfalls einfach. Nun, was gibt es noch in dieser Bibliothek an Funktionalitäten? Man kann nicht genug Dialoge führen, deswegen haben wir noch ein paar da hinzugebaut, beziehungsweise neue, schöne, global lokalisierte Buttons hinzugefügt. Schauen wir uns das einfach mal an und zwar. Eine Beispielanwendung für Dialoge. Und unter Windows Vista und Windows 7 haben wir so ein neues Dialogsystem eingeführt. Hier mal so ein kleines Repertoire an Möglichkeiten. Dialoge zu erstellen, die innen drin einen Timer haben und zum Beispiel erst nach 5 Sekunden wegklickbar sind. Das sind wirklich ein Luxus und sehr, sehr wichtig, weil es gibt da so gewisse Personen, wie zum Beispiel mein Vater, der Rekordhalter im Wegklicken von Dialogen ist. Möchtest du eine Festplatte formatieren? Ja. Möchtest du jetzt 5 Bücher kaufen? Ja. Also, er liest es gar nicht mehr durch. Damit könnte man jetzt einen User zwingen, einen Dialog zu lesen. Nur wenn es wirklich ganz kritische Sachen sind. Also, oder Software für meinen Vater ist. Wenn Sie keine Ahnung haben, wie lange jetzt Ihr Prozess dauert, unterhalten Sie den Benutzer. Mit so einem Marquis-Balken oder so einem, ja, einfach, der permanent durchläuft. Ne? Egal, wie lange es dauert, Hauptsache Sie unterhalten Ihren Benutzer. Es hat sich herausgestellt bei Studien, wenn man den User irgendwie unterhält, dann ist ihnen die Zeit ein bisschen kürzer, obwohl sie eigentlich länger wäre. Damit kann man schon was vorgaukeln. Aber wenn Sie genau wissen, wie lange Ihr Prozess dauert, dann nehmen Sie so etwas. Oder aber, sehr, sehr hilfreich, mit wenigen Icons kann man schon sehr viel aussagen. Selbst Peter erkennt hier, dass es sich hier wohl um ein Problem handelt. Hier wird er vielleicht für etwas gewarnt. Hier kriegt er eine Information oder hier führt einen administrativen Task aus. Ja, super. Wie gesagt, Sie sehen, wir haben unsere Software auch vorher sehr intensiv an uns selbst getestet. Und das ist zum Beispiel ein Luxus-Fehler-Dialog. Luxus insofern, dass Sie hier auch direkt eine Send-Feedback-Funktion drin haben. Und was Sie hier sehen, ist ein sogenannter Command-Link. Dieser Command-Link ist eigentlich nichts anderes wie ein Button auf Steroiden. Sie können dort noch mehr Informationen hinterlegen und nicht nur sagen, ja, nein, vielleicht. Das können Sie immer noch, aber Sie können jetzt hier sagen, bitte Feedback schicken und dann wäre das super und Ähnliches. Sie können sagen, was die Buttons wirklich machen. Das ist so ein bisschen was für die User Experience, für den User ein bisschen eingängiger als Buttons, die ich Ihnen gleich zeige. Okay, ich möchte jetzt hier Feedback senden oder nicht. Und auf diese Funktion, hier unten, Show Details, ganz ehrlich, wissen, also Endanwender muss man teilweise nicht zu viele Informationen geben. Also den Stack Trace der Exception, die gerade aufgetreten ist, weil irgendwas nicht geklappt hat. Aber ich als Entwickler will das dann wissen. Und deswegen kann man so eine Info vielleicht verstecken, Show Details und hier unten vielleicht noch mehr anzeigen, wie zum Beispiel ja, den Stack Trace. Ja, also wenn Sie an Ihren Endkunden denken, dann eher so diese Ansicht. Wenn der aber neugierig ist, was ist jetzt wirklich passiert, dann mit mehr Details anzeigen. Nun, bitte machen Sie dies nicht zu Hause oder im Büro. Ich weiß, wir haben das selber bei Microsoft oft genug gemacht. Das ist so quasi der Super-GAU an Dialog. Wir haben aber jetzt in Windows 7 den Vielleicht-Button entfernt. Okay, ja, nein, wiederholen, abbrechen, schließen. Was entscheiden Sie bitte jetzt? Das ist so die Möglichkeit, das zu präsentieren. Also die Möglichkeit an Standard-Buttons. Sie können auch eigene erzeugen. Das Schöne ist, benutzen Sie die, brauchen Sie das nicht lokalisieren. Ich habe einen deutschen Rechner mit einem englischen Beispiel, aber deutschen Buttons. Da habe ich schon wieder Arbeit gespart fürs Übersetzungsbüro. Was heißt vielleicht auf Englisch? Maybe, perhaps. Okay. Gut. Oder aber den Full Customizable Super Dialog. Und hier kann ich mich überlegen, wie zum Beispiel Informationen. Wer wird deutscher Meister? Hamburg nicht. Ja, tut mir leid, ich bin da sehr flexibel. Wo ich gerade wohne, bin ich auch Fan von. Ich habe schon in Köln gewohnt, es war nicht so erfolgreich, aber Bayern ist sehr, sehr aussagekräftig. Und ja, da sehen wir hier unseren selbst gecustomizable Button. Hamburg nicht, Bayern wird... es gibt keine andere Option. Ja oder okay, aber ne, so, sie rollen das Feld von hinten auf. Wussten Sie übrigens, dass es in München einen eingetragenen HSV-Club gibt? www.isarauten.de. Ich kenne den Präsidenten des Hamburger Fanclubs in Bayern persönlich. Das ist ein Kollege von uns. Nur so als Anekdote. Wir sind da ja tolerant, solange Bayern München Meister wird. Gut. Ja, was gibt's noch? Natürlich ein File Open und File Close Dialog, den haben wir komplett aufgebohrt. Einfach nur mal als kurzen Überblick. Den können Sie in jedem beliebigen Ordner starten, mit beliebigen Optionen übergeben. Es gibt hier so direkt eine Test-UI dafür, wie zum Beispiel, komme ich gleich drauf, mit Suchkonnektoren direkt starten, dass Sie direkt suchen machen können. Zum Beispiel direkt bei Bing was suchen, aber aus dem Explorer-Fenster heraus oder File-Open-Dialog. Mal das raus. Oder direkt eine Bibliothek öffnen, wie zum Beispiel meine Dokumentenbibliothek. Und ähnliches. Komplett konfigurierbar. Das ist jetzt hier so eine Entwickleransicht, die nicht wirklich schick ist. Aber File Open Dialog lässt sich komplett neu und einfach steuern. Nun, haben Sie schon mal, also ich habe das gerade eben wieder getan, dann habe ich mein eigenes Programm benutzt. Suche nach Dateien. Eine Suche über Ihren eigenen Rechner schon mal geschrieben. Okay, man kann jetzt hingehen und sagen, nimm alle Laufwerke, gebe allen Laufwerken in alle Ordner rein und suche nach einer bestimmten Datei. Nicht gerade sehr effizient, aber man wird irgendwann früher oder später vielleicht die Datei finden, die man sucht. Es gibt aber auch den Suchdienst in Windows 7 und diesen einfach mal anzusteuern ist sehr einfach. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel, was meine Kollegen geschrieben haben. Das ist fürchterlich hässlich, deswegen habe ich das neu geschrieben. Bin ja schließlich Designer. Ich starte mal unsere eigene Suche, also eine kleine Mini-Suchanwendung. Zum Suchen im Windows-System. So. Da. Ja, eine Hauptsache, wir benutzen jedes Feature, wie Glas und Schriftarten, die man auf Bildschirm eigentlich nicht lesen sollte, kann. Und nun, jetzt gehe ich mal hier oben in das Suchfeld und suche mal nach Windows. Ah, Sie werden es ahnen, er wird was finden. Und natürlich haben die das direkt visualisiert in WPF und mit ganz tollen Animationen. Ich bin hellauf begeistert und kann jetzt hier meine zu Windows 7 gefundenen Dokumente suchen. Und ich finde hier interessanterweise, obwohl Sie hier DLLs sehen, nur Dokumente aus bestimmten Regionen meines Rechners, nicht aus allen. Denn stellen Sie sich vor, in System32-Ordner heißt ja jede zweite Datei Windows und ähnliches. Und wie man das konfigurieren kann, zeige ich Ihnen mit dieser sehr brillanten Anwendung, nicht meiner. Und zwar habe ich dort neue Designs ausprobiert und gesagt, weniger ist mehr. Das ist meine Anwendung. Jetzt suche ich hier auch mal und step im gleichen Schritt mal durch und verrate Ihnen, wie einfach der Zugriff auf die Suchfunktion ist. So, hier habe ich nämlich die Methode Start Search und suche hier ebenfalls nach Windows. suchen. Und dann landet er hier in dieser Methode. Ich gehe dort einfach mal rein und baue mir jetzt in diesem Schritt relativ einfach meine Suchbedingungen auf. Machen wir es mal schön groß. Meine Suchbedingungen und Step in der Methode. Für jedes Wort, was in meinem Suchtext drin ist, mache ich so gewisse Operationen, wie zum Beispiel als erstes Suche nach Dateinamen. In diesem Schritt mache ich eine Suche nach Dateinamen und zwar exakt nach der Eigenschaft, Systemeigenschaft, systemproperties.system, FileName. Da gibt es noch viel mehr Eigenschaften. Im zweiten Schritt suche ich nach Keywords. Das heißt, ich suche nicht nur im Dateinamen, sondern auch in Tags. Ich kann ja jedes Dokument noch taggen mit 3 Sternen oder mit einem Autoren oder aber mit Keywords, Windows 7 Präsentation und ähnliches. Danach suche ich jetzt auch. Das verbinde ich mit oder, das heißt, eines von diesen beiden Kriterien muss zutreffen. Und das mache ich für jedes Wort, was in meiner Liste an Suchbegriffen vorkommt. Nun, anschließend kommt diese Methode, die das Ganze kompatibel macht, auch mit Windows Vista. Und zwar suche ich, je nachdem auf welchem System ich bin, suche ich in den Bibliotheken oder aber in den einzelnen Ordnern. Unter Vista gibt es halt nur Ordner für Dokumente, Pictures und Videos und ähnliches, aber keine Bibliotheken. Das heißt, immer nur ein Ordner wird durchsucht und die Unterordner. Und hier werden wirklich alle Ordner, die sich da drin befinden, einfach durchsucht. Kann ich jetzt auch meine eigenen, könnte ich jetzt auch Hamburg integrieren. Und hier überprüft er mit der Methode Shell Library is Platform Supported. Schlichtweg die Version, auf der er sich befindet. Und schauen wir mal, wie Microsoft das macht. Wir gehen mit F11 rein und hier unten wird schlichtweg in der Bibliothek Core Helper Running on Windows 7 zurückgeliefert. Schauen wir da rein und hier sehen wir den fast optimalen Weg, die Versionsnummer zu ermitteln und zu prüfen, ob ich auch aufwärtskompatibel bleibe. Und hier sehen wir, bin ich Version größer 6, bin ich größer als Windows 7 jetzt oder bin ich Version Windows 7, exakt Windows 7, 6.1. Das war jetzt ein bisschen verwirrend, ne? Aber bin ich Windows 7 oder größer? Das wird hier überprüft, das gibt er zurück. Wäre er es nicht, hier an dieser Stelle würde er nach unten springen, aber hier erzeugt er jetzt einen Live-Suchordner und basierend auf meinen Suchbedingungen in den Ordnern, die ich erstellt habe. Und diese binde ich nicht, mache ich schlichtweg als Datenquelle für eine Liste hier dran. In Windows 7. Wie viele Features sind aus Windows-Version bis jetzt rausgeflogen, ohne dass wir dafür für Ersatz gesorgt haben? Das wird schon unterstützt bleiben. Also diese Versionsprüfung wird schlichtweg drin bleiben. Bibliotheken werden auch drin bleiben, denke ich mal. Also wir haben sehr viele Sachen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass es rausfliegt. Und wenn, dann wird es ein Schimpfs geben dafür, die das schlichtweg ein Workaround bauen. Was ich nicht versprechen kann, ist, dass diese API aus dem Windows API Code-Paket, dass sie auch komplett in Source Code kriegen, genauso ins Framework einfließt. Das könnte sein, dass es ein bisschen anders aussieht, aber wenn Sie damit arbeiten, Sie haben den Source Code, da wird sich ja nichts dran ändern. Sie können ihn ja selber warten und sind nicht auf Microsofts Gutdünken angewiesen. Also bleiben Sie mit dem Code zumindest einigermaßen sicher, im .NET Framework natürlich auch. Nun, das war meine kleine eigene Suche. Wer von Ihnen kennt so geniale Tools wie den Norton Commander noch? Okay, Peter nicht, der ist zu jung, aber oder Windows Commander, der sich jetzt nicht mehr Windows Commander nennen darf, weil Microsoft den, glaube ich, um Fantastrillionen verklagt hat und er hat sich dann umbenannt, heißt Total Commander und ist immer noch super. Wer sich so ein Programm selber bauen will, das ist schlichtweg, diese Commander oder Norton Commander sind schlichtweg so Explorer auf Steroiden, indem man mehrere Explorer gleichzeitig sieht und einfach per Drag and Drop von einem Ordner was anderes machen kann. 1000 Shell-Funktionen, super. Und unten gab es dann immer noch so eine kleine Kommandozeile, wo man tippen konnte. Mal eben doch nochmal dir oder sowas tippen. Super Tool, macht super schnell. Und das können Sie sich jetzt selber bauen. Das ist schön. Denn, schauen wir uns das mal an. Das gesamte Browser-Control vom Explorer, das hier, also exakt, ich mach mal ein bisschen hin und her zoomen, genau das hier gibt es als Control für Sie, für Ihre eigenen Anwendungen, das können Sie dort selber integrieren. Und damit machen, was Sie wollen. Sie können Features abschalten, Features hinzufügen, gewisse Sichten blockieren, falls Sie das nicht wollen oder für bestimmte Szenarien kein Kontextmenü wollen oder können Sie alles programmieren mithilfe des Explorer Browser Controls. Dieses Explorer Browser Control ist im Windows API Code Paket drin und das finden Sie, wenn Sie das referenziert haben, schlichtweg in Ihrer Toolbox. Einmal hier Explorer Browser für WPF und einmal für den Explorer. Und schauen wir uns den mal an. Wie gesagt, das ist so ein Worst Case Explorer, der einfach nur die Features demonstriert, wie zum Beispiel übergroße Symbole. Und hier was kleiner. Wir können jetzt hier auch durchnavigieren auf dem Computer und dann D. Und ich sehe hier unten alle Properties, die ich gerade so kriegen kann. Ich sehe links sehr viel Konfigurationsmöglichkeiten, die einfach schlichtweg das Feature-Set demonstrieren. Bitte sowas nie zu Hause bauen, weil die Übersichtlichkeit leidet doch ein bisschen. Das ist natürlich wunderschön, Windows Forms, wer liebt es nicht. Aber wer gerne ein bisschen zeitgenössischer sein möchte oder ja vielleicht das Ganze besonderen Kundenkreisen oder geschmackssensible Menschen machen möchte, für entwickeln möchte, der kann das natürlich auch in Babyblau oder Windows Azure erstellen. Das ist eine WPF-Anwendung und hier ist dieses Control ebenfalls eingebettet. Ich kann es hier genauso konfigurieren und hin und her springen und hier sagen, welche Features hätte ich denn gerne, wie groß sollen die Thumbnails sein, wie soll sich das Ganze arrangieren und so weiter. Also ich kann dieses Control anpassen und für meine eigenen Zwecke einsetzen. So viel zur zu den paar Funktionen aus der Windows Shell und den einfachen Controls. Kommen wir mal zu etwas ganz Neuem oder einem alten Bekannten, denn wer sucht nicht immer gerne, wer benutzt nicht immer diese großen Suchmaschinen wie Bing oder Yahoo? Gibt's noch was nicht, ne? Nee. Oder Bilder von seinem Chef bei YouTube oder Flickr, super, super Sache. Jetzt müssen Sie das aber nicht mehr im Explorer machen, sondern im Internet Explorer, sondern können das eigentlich von überall machen. Mithilfe der föderierten Suche oder Federated Search auf Englisch kann ich beliebige Suchmechanismen an einem zentralen Punkt, nämlich im Explorer, Windows Explorer, verankern. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Man befindet sich eigentlich auch immer direkt unter den Favoriten. Das kann man selber konfigurieren. Links neben den Favoriten kann ich meine Suchen selber verwenden und einklinken. Ich zeige Ihnen das auch gleich mal. Das Ganze basiert auf dem OpenSearch-Format. Das ist ein Standardformat. 1.1 ist das aktuelle. Und das bedeutet nichts anderes, dass Sie Ihre Aufrufe, die Sie machen, Suchanfragen über Ihren Connector machen. Der Connector macht nichts anderes wie eine URL-Abfrage und als Ergebnis kommt ein RSS-Feed. Und wer diesen RSS-Feed, die Anfrage annimmt und wer diesen RSS-Feed zurückliefert, das können Sie entscheiden. Das kann eine Datenbankabfrage sein, das kann eine Abfrage gegen Active Directory sein oder ähnliches. Hauptsache, Sie geben RSS zurück. Wir haben das mit so ein paar Sachen schon gemacht. Und schauen wir uns das mal kurz an. Wichtig ist nur, dass Sie die Suchanfrage schlichtweg mit so einem, URL-Aufruf starten können und RSS wieder zurückliefern. Und wie konfiguriere ich so einen eigentlichen Suchanbieter in meinem System? Das ist eine XML-Datei, die ganz einfach eine Endung haben muss, eine bestimmte OSDX. Ganz einfach zu merken, Open Search Descriptor Extension, irgendwas. Und die Definition dafür ist sehr, sehr einfach. Ja, Sie geben Ihrem Kunden einfach diese Datei. Ich habe letzte Woche auch so ein Ding rumgeschickt, und zwar die Twitter-Suche. Die habe ich da so gefunden und meinen Kollegen einfach zugeschickt, die Datei, Doppelklick, fertig installiert. Das kann man auch genauso leicht wieder deinstallieren. Nun schauen wir uns das mal an Und da wir uns hier quasi im Hamburger Headquarter von Microsoft befinden, kann ich Ihnen tatsächlich Top-Secret-Daten von Microsoft zeigen. Denn wir benutzen das intern bei uns auch. Nun, ich suche jetzt erstmal bei Twitter vielleicht. Da gibt es diesen Windows 7 Countdown und da suche ich mal nach dem Hashtag 7x7 und ich finde links, also jetzt hier direkt im Explorer, Ergebnisse von Twitter und kann die mir auch direkt rechts anzeigen. Er sollte mir jetzt hier jeden Moment genau diesen Twitter-Feed auf einer Webseite anzeigen. Bitte jetzt, genau, ja. Hier sehen wir diese Webseite und ich kann dieses Element schlichtweg auch woanders hinschieben einfach und so mir auch speichern. Ist recht nett. Oder aber bei Bing suchen, zum Beispiel nach meinem Chef, Steve Ballmer, und habe hier direkt auch, ja, zum Beispiel eine Wikipedia-Artikel. Habe ich das gesucht? Nee, vielleicht hier das gesucht. Ja, genau das. Ähnliches. Das Schöne ist, ich kriege hier auch direkt die ganzen Meta-Informationen aus meinem RSS-Feed ordentlich dargestellt. Hier direkt im Explorer kann mir diese Suchergebnisse auch tatsächlich speichern, irgendwo hinschieben und jederzeit wieder aufrufen. Spaß macht es dann, wenn man zum Beispiel YouTube sucht, oder wir benutzen das bei uns intern, IT-Web und MSW-Intranet. Das sind zwei Webseiten, eine eher technischer Natur für IT. Alles, was sich um eigentliche IT dreht, das ist eigentlich alles bei Microsoft, aber technischer Natur, ich habe ein Problem damit, ich habe diese Hardware, einen Treiber, Update von XP auf Windows 7, gibt es das? Das suchen wir bei IT-Web oder allgemeine Dokumentationen wie Präsentationen zu Windows 7 suchen wir im MSW Microsoft Intranet. Und jetzt suche ich einfach mal nach Windows 7 im Microsoft Web und kriege ich jetzt hier sehr viele Top-Secret-Informationen von internen Seiten. Und Sie sehen hier schlichtweg, dass das aus unserem lokalen Intranet kommt, nicht eine URL aus dem Internet. Diese Suche jetzt zurückliefert, das sind jetzt Dateien in diesem Fall, aber es könnten auch Ergebnisse aus einer Datenbank sein. Es müssen keine Dateien sein, sondern kann ein RSS-Eintrag sein, der ein Bild aus einer Datenbank mit zusätzlichen Infos holt oder Ähnliches. Und das Schöne ist, es ist wirklich überall verfügbar. Wenn ich jetzt beispielsweise hier in PowerPoint bin und sage, ich möchte eine Datei öffnen und zwar suche ich hier nach einer Windows 7 PowerPoint-Präsentation, dann habe ich diese Suche auch in meinem Öffnen-Dialog und kann dort noch schneller jetzt meine Ergebnisse finden. Gut, ich möchte allerdings meine Präsentation fortführen und ein anderes sehr, sehr interessantes neues Feature ist die Sensor- und Location-API. Mein Chef hat sich total gefreut. Er hat mich gesagt, so, wow, jetzt kann ich endlich sehen, wo ihr wirklich seid, wenn ihr unterwegs seid. Haben wir dann aber eben schnell ausgeredet. Die Sensor- und Location-API erlaubt es mir, Sensoren, die an mein Gerät angeschlossen sind oder womöglich in meinem Gerät drin sind, direkt anzusprechen und zu programmieren. Und das Ganze auch recht einfach über Managed Code. Und dabei habe ich diverse Möglichkeiten, Sensoren anzuschließen. Es gibt so die klassischen GPS-Sensoren. Für jemanden, der jetzt gerade nach Amerika fährt, den kann ich empfehlen, Microsoft Auto, Roots und Dings zu kaufen. Das gibt es in Deutschland nicht, aber da ist ein USB-Stick dabei. Der hat einen GPS-Empfänger. Also die Dinger gibt es inzwischen wie Sand am Meer. Und dafür gibt es inzwischen auch Windows 7-Treiber für diese GPS-Geschichten oder aber für andere Sensoren, wie zum Beispiel Lichtsensor. Also mein Kollege hat so einen Lichtsensor an seinem Rechner und der Rechner kann dann erkennen, bin ich im Dunkeln oder im Hellen. Wenn ich im Hellen bin, reguliert er den Bildschirm runter, ist er im Dunkeln, macht er dunkler, ist er im Hellen, macht er ihn heller. Kann man besser lesen, heute in der Bahn mal wieder erprobt, man fährt dann durch Tunnel und dann wird er dunkler und dann wieder heller. Das ist eine so eine Sache. Oder aber es gibt diese Controller von dieser Spielkonsole. Fällt der Name gerade nicht ein. Damit können Sie irgendwas auf dem Bildschirm steuern, mit Bewegungssensoren, Beschleunigungssensoren. Ich glaube, Xbox 720 heißt die Konsole, genau. Damit können Sie das auch steuern, so Spiele steuern. Ich habe auch so ein Sensorboard, habe ich leider jetzt vergessen. Und München ist ein bisschen zu weit, um mal kurz das zu holen. Wir haben so Sensorboards auf der letzten PDC verteilt. Dieses Board hat drei Arten von Sensoren. Einmal als Beschleunigungssensor und kurz fragen, was denken Sie, wie viel G man so selber beschleunigen kann? Das Ganze wird in G gemessen, so Erdanziehungskraftbeschleunigungsdingsbums. Also ich kann schon selber 2,5 G erzeugen. So, dann sind das 2 G. Also so ein Kampfjet ist 9 G. Ich übe noch, aber wurde wahrscheinlich zerschmatscht an meiner Hand auf dem Boden, aber so 2 G kann man damit hinkriegen, also quasi doppelte Erdanziehungskraft und damit was steuern. In drei Richtungen, X, Y und Z-Achse, kann man dann die Beschleunigung messen und somit so Spiele machen, da drehe ich mal nach links, nach rechts und ähnliches. Dieses Board hat dann auch noch einen Lichtsensor und Tastensensoren, dass man verschiedene Tasten auch gleichzeitig drücken kann. Nun, wir als Entwickler haben dann jetzt ein Problem. Jetzt gerade habe ich so ein Ding nicht da. Aber dafür gibt es das Windows 7 SDK, das liefert zumindest so einen Simulator mit und den führen wir gleich vor. Wie funktioniert das Ganze? Sie können ein beliebiges Sensorgerät anschließen, brauchen einen entsprechenden Treiber. Das ist ein UMDF-Treiber. Da gibt es einige Beschreibungen zu, wie man so einen entwickelt oder aber schlichtweg Ihren Hersteller der Hardware fragen, ob er für Windows 7 so etwas hat. Dann muss man dafür eine Erweiterung schreiben, die das Ganze im System tatsächlich diese Informationen liefert und über die Sensor-API kann ich das abfragen. Es sind wenige Zeilen Code, die ich dafür brauche. Gibt da so ein paar Klassen schon vorgefertigt. Und die funktionieren sehr, sehr einfach. Ich habe das Ding mal in die Hand genommen und dann gesagt, oh ja, jetzt brauche ich 2-3 Tage, um das zu verstehen. Und nach einer Viertelstunde hatte ich mein erstes Spielchen fertig, so dieses Kugel-über-die-Platte-Bewegspiel. Und ging ganz einfach. Denn man kann schlichtweg den Sensor-Manager, das ist eine Klasse, die hat ein statisches Ereignis. Das Ereignis heißt Sensor-Changed. Sobald ein neuer Sensor angeschlossen wird, erkennt er das. Dann kann ich den Sensor mal analysieren und der Sensor hat so Effekte wie oder so Möglichkeiten wie Daten zu liefern. Einmal permanent, das heißt, jede x-te Millisekunde liefert er Informationen, ist sehr, sehr intensiv, das ist auch ein bisschen CPU-lastig. Wenn Sie jetzt jede Millisekunde Infos auslesen und verarbeiten, kann das System schon runterziehen. Deswegen gibt es eine zweite Möglichkeit, zu sagen, liefere mir nur Daten, wenn sich was ändert. Also wenn sich Bewegungen verändern, also so eine Bewegung braucht jetzt nicht 1000 Mal die Sekunde abgefragt werden. Es reicht 20, 30 Mal die Sekunde. Dann kriegt man dort auch eine Steuerung hin. Und dann liefert der Sensor das nur bei Änderung. Ich habe zwei Sensoren hier bei mir installiert, Beispielsensoren. Und dann führe ich das gleich mal vor. Nun, wie komme ich zu Sensoren? Also das Schöne ist, jeder, der sich, glaube ich, Windows 7 installiert, hat einen Sensor standardmäßig installiert über Ortungs- und andere Sensoren. Kommen Sie an unsere Sensoren ran und dort starte ich jetzt. Das starte ich mal. Das ist ein Bereich in der Systemsteuerung und ich habe hier ein paar testweise installiert, wie zum Beispiel den Orion-Sensor. Der ist einfach nur dazu da, damit Sie mal einen Sensor haben. Der tut gar nichts, glaube ich. Also bei mir zumindest nicht und den habe ich gerade aktiviert. Dann habe ich auch zusätzlich das Sensor Development Kit, das ich jetzt zu Hause vergessen habe, auch installiert und einen virtuellen Lichtsensor. Und diese ganzen Sensoren selber kann ich konfigurieren und sagen, wer darf die denn überhaupt benutzen, sind die immer aktiv und ähnliches. Weil das ist durchaus ein sicherheitsrelevantes Feature, wenn GPS-Sender in so einem Gerät drin ist, das ist ja auch nicht immer gewollt, dass es aktiv ist, deswegen wirklich proaktiv muss man das aktivieren, auch als Benutzer. Und ja, da haben wir den installiert. Ich habe diesen virtuellen Lichtsensor ja in meinem System drin, deswegen kann ich den jetzt auch einfach mal aufrufen in Kombination mit einer Beispielanwendung, die wir jetzt mal noch dazu starten und dann mal sehen, wie wir so einen Sensor auslesen können. Das SDK oder Windows API Code Paket bringt zwei mit, und zwar den Ambient Light Sensor, den Umgebungslichtsensor und einen Accelerator, der misst, wie die Beschleunigung gerade ist. Mit so einem Board kann man das machen. Ich starte mal meine Anwendung und hier sehe ich habe keinen Sensor. Jetzt starte ich mal aus dem SDK den virtuellen Light Sensor. Und da habe ich jetzt das SDK. Und in dem Moment wird übrigens mein Bildschirm dunkler, das sieht man glaube ich nicht auf einem Beamer. Er regelt sich gerade ein bisschen runter, das können wir gleich wirklich, also gestern konnte ich das besser umdrehen, aber es ist wirklich so. Jetzt ist es dunkel und der Bildschirm ist dunkler geworden. Ich starte meine Anwendung noch einmal. Das war die falsche. So, da habe ich meine Anwendung, die liest jetzt diesen Sensor aus. Und was wir jetzt vorführen, ist echt unglaublich. Ich habe hier einen Slider und werde da einen Progress-Bar fortbewegen mit. Na, sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Ja, demonstriert einfach, wie ich so einen Lichtsensor auslesen kann. Das ist ein virtueller, aber dennoch einfach zum auch damit Arbeiten sehen wir hier relativ schön, wie es läuft. Nun, wie wird das intern abgefragt, diese Information? Relativ einfach. Ich gehe dazu mal hier in unseren Code hinein. Und hier oben startet meine Anwendung. Und wie gesagt, ich habe mir versprochen, der Sensormanager sorgt dafür, dass ich erkenne, wenn sich Sensoren hinzugefügt werden oder ähnliches. Beim Starten geschieht das einmal. Und wenn sich der Sensor ändert, dann mache ich nichts anderes, wie dass ich die neu arrangiere oder auslese, welche es bereits gibt. Hier hole ich meine Sensorliste an Sensoren, die es im System gibt. Und hier sage ich, was für Arten von Sensoren. Das ist ein Lichtbeispiel, deswegen hole ich mir alle Ambient Light Sensoren. Es gibt aber auch noch einen Accelerator Sensor und man kann sich selber welche schreiben. Und ja, in dieser Liste befinden sich jetzt alle Lichtsensoren meines Systems. Und hier erzeuge ich erstmal einen Progress Bar und ähnliches. Das einzig Interessante hier ist diese zwei Zeilen. Sensor, Auto Update Data Report. Das heißt so viel wie, liefer mir bitte, wenn sich was ändert, Daten. Und Data Report Changed, wenn sich Daten geändert hat, was passiert dann? Ein Event-Händler wird dafür registriert und in diesem Event-Händler mache ich nichts anderes, wie mir hier Daten berichten lassen. Und auch hier das einzig Interessante ist hier der Punkt mit dem Sensor. Der Sensor liefert mir eine Current Luminous Intensity zurück in Lux. Wie stark ist das Licht gerade, was auf diesen Sensor fällt? Und darauf basierend setze ich diesen Progress Bar schlicht einfach um. Und das war's. So leicht kann ich es auslesen. Genauso geht das auch mit diesem Accelerator-Beschleuniger. Und somit kann ich dann auf äußere Einflüsse an meinem Notebook oder an meiner Messstation reagieren und entsprechend visualisieren. Nun, was sind so Einsatzszenarien von so Sensoren oder aber auch von diesem Location? Der Location-Sensor funktioniert im Prinzip genauso. Ja, ich habe einen virtuellen GPS-Sensor installiert, der nichts anderes macht, wie in regelmäßigen Abständen meine Location zu verändern. Und ich bin gerade in Great Britain, sehe ich. Und das ist das Wetter-Gadget. Ich kenne den Power-User von Wetter-Gadgets. Das ist mein Vater, der hat 4 Wetter-Gadgets auf dem Desktop. Einmal Hilden und München, um zu vergleichen, wo das Wetter besser ist und dann seine nächsten Urlaubsorte. Und er wird sich jetzt freuen, dass es in diesen Gadgets eine Funktion mehr gibt, und zwar Standort automatisch bestimmen. Das ist auch ganz hilfreich, wenn man jetzt gerade so wie wir, die da tagtäglich durch die Gegend reisen, gar nicht mehr weiß, wo man auf der Bühne steht. Na, wie peinlich wäre es gewesen, wenn ich gesagt hätte, hallo Köln. Nein, so sehe ich, wo ich mich gerade befinde. Und da sage ich, herzlich willkommen in Lambeth. Und seht dort die Daten. Was man sich jetzt hier auch noch vorstellen könnte, ist ortsgebundene Nachrichten oder einfach die nächste Haltestelle für den Bus oder sonstige Informationen oder Pizzadienste, ganz hilfreich, einfach auszusuchen über die aktuelle Position. Oder aber man kann es regelmäßig mittracken, wo ist man eigentlich langgelaufen. Mit diesen GPS-Sendern, die man einbauen kann, kann man nicht nur die aktuelle Position speichern, sondern auch die der letzten 3, 4, 5 Stunden, Tage oder ähnliches und dort Auswertungen machen, wo man langgegangen ist. Und das dann vielleicht auf einer Bing Map visualisieren. Ne? Dieses wunderbare Mapping-Tool von Microsoft. Nun, das war die Sensor- und Location-API. Das Ganze auch schön dokumentiert mit so nochmal Beispielen, die Sie als auf den Slides nochmal nachlesen können. Sehr, sehr einfach auszulesen. Hier sehen wir das Beispiel für den Beschleunigungssensor. Dort kann ich einfach die drei Achsen auslesen, X, Y und Z. Wir arbeiten schon an der nächsten Version, dass wir auch die Zeitachse auslesen können, also 4 Dimensionen. Wir machen da ja einiges. Oder? Gut. Eine Frage.
Yeah.
Ja, wir haben ein das gibt es. Die Frage war, für Hardwarehersteller, Sensoren, wo kriege ich die Informationen her, wenn ich selber so eine Hardware herstelle und auch Treiber dafür entwickeln möchte? Da gibt es das Driver Development Kit, was Sie an Ihren Sensoren, wie Sie es herstellen, dürfen Sie machen, was Sie wollen, damit da Windows das Ganze versteht, den Treiber dafür entwickeln. Das geht über das DDK, Driver Development Kit. Das ist auch ein kostenfreies Paket, was Sie sich runterladen können von Microsoft. Sehr, sehr viele Dokumentationen, wie diese INV- oder INF-Dateien auszusehen haben, welche Schnittstellen Sie haben, ist dort drin. Kann ich Ihnen gerne nachher noch den Link mitgeben oder zuschicken, wenn Sie es wollen. Also da haben wir auch sehr, sehr viel für. Nette Anekdote, was denken Sie, wie viele Treiber jeden Monat oder jede Woche bei Microsoft erstellt werden für neue Hardware? Über 1000. Ja, über 1000. Also das sind, jede Woche kriegen wir Hardware-IDs, ungefähr 1000, 2000, 3000. Bei Windows 7 beim Start, als es jetzt vor 3 Monaten wirklich fertig war, waren es 10, 20 Tausende von solchen Hardware-IDs, die da auch bearbeitet wurden, wofür es auch Treiber gibt. Es sind inzwischen über 1 Million an verschiedenen Hardware-Komponenten, die wir unterstützen, von uns aus, unabhängig erstmal von den Hardware-Herstellern selber, die eigentlich dafür verantwortlich sind, sowas zu erstellen. Nun, wer von Ihnen kennt die Ribbon, die Multifunktionsleiste? Wer findet sie gut? Interessant. Nichtsdestotrotz ist es das meistkopierte Control, was es derzeit gibt. Jeder große Softwarehersteller für Komponenten, Infragistic Component One, Netika-Tech, das sind die drei, die mir immer einfallen, es gibt noch diverse mehr, hat ein Ribbon-Control im Angebot. Seitdem Office 2007 herausgekommen ist und dieses neue Bedienkonzept rausgebracht hat, ist das sehr, sehr beliebt. Und das haben wir dann auch in Windows 7 integriert jetzt. Und sieht fast nahezu identisch aus mit der Office 2007-Variante, ist technisch nicht das gleiche, aber funktional absolut identisch. Das heißt, gleiche Sachen sind dort. Was ich persönlich traurig fand, ist, dass jetzt in Office 2010 und auch in Windows 7 kein runder Button mehr links oben ist. Der ist eckig geworden, weil ich finde runde Buttons toll. Das ist die neue in Windows 7 vorhandene Ribbon. Und die ist in 2 Programmen eingeflossen, in 2 wirklichen Killer-Anwendungen. Und werde ich Ihnen gleich auch vorführen. Das Schöne ist, Microsoft sagt, dass es in den nächsten Monaten auch für Vista nachgeliefert wird, dass das technisch geht. Kleiner Trick. Schauen Sie sich einfach den Windows Live Movie Maker an, der benutzt Sie bereits und läuft auch auf Vista. Dort haben Sie dann irgendwie einen Trick gemacht, aber es wird als Komponente auch auf Vista verfügbar gemacht. Und ja. Nun, die schlechte Nachricht ist, die gibt es jetzt erstmal nicht in dem Windows API Code Paket. Das heißt, Sie können dort nicht direkt mit Managed arbeiten. Die gute Nachricht, in .NET 4 wird sie enthalten sein und eine Preview dafür gibt es auf Codeplex inklusive Source Code. Das als WPF-Control können Sie jetzt einbinden. Außerdem kommt in den nächsten Tagen, wie gesagt, das .NET Framework 4 in einer Beta-Version heraus. Die gute Nachricht, der C++-Entwickler kann mit einem XAML-ähnlichen Mechanismus das Ganze entwickeln und hat dann Zugriff auf diese unglaublich vielen Controls. Das Ribbon ist jetzt nicht nur das Ribbon. Das Ribbon sind die ganzen Color Picker, die Dropdown-Listen der neuen Art, dieses Aggregieren Controls, das ist alles dort enthalten. Und auch das Kontextmenü, wie man es vielleicht aus Windows 7 kennt, ist dort auch enthalten. Markiert man einen Text, drückt rechte Maustaste in Word, dann kommt ein ziemlich umfangreiches, schönes Kontextmenü zum Vorschein. Das ist dort auch enthalten. Das sehen wir jetzt hier. Dieses. Nun, wie kann ich das Ganze definieren? Das ist die gute Nachricht. In XAML basierend auf einem Kommando- und Sichtenprinzip. Ich definiere Kommandos, wie zum Beispiel Schriftart vergrößern, Fett drucken, ähnliches. Gehe zur Homepage und sonst was. Und ich definiere in einem zweiten Schritt Sichten. Wie soll das angeordnet werden in verschiedenen Ribbons und in verschiedenen Sichtmodis oder aktuellen Kontexten? Und dazu die schlechte Nachricht wiederum, um das zu nutzen, müssen Sie diesen XAML-Code mit Hilfe eines Tools, des UICC-Tools, konvertieren, damit es eine native Ressource wird, die in C++ eingebunden werden kann. Das ist momentan noch ein Hilfsweg, um aus so einem XAML-ähnlichen Objekt das in C++ verfügbar zu machen. Das ist am besten einzubinden, indem man sich einen Pre-Build-Event in seinem Projekt anlegt, das aus dieser Semmeldatei vor dem eigentlichen Build eine Ressource macht und diese dann einbindet. In unseren Beispielen sind das schon einige Projekte dabei, die genau das machen. Wie sieht die Ribbon aus? Dazu zeige ich Ihnen die zwei Killer-Anwendungen. Zum einen WordPad. WordPad hat die Ribbon jetzt bekommen. Oben, wie gesagt, mit dem runden, eckigen Element. Und aber auch Paint. Und Paint hat auch ein paar neue Funktionen gekriegt. Wie gesagt, Paint ist ein Werkzeug, was für 80% aller Anwendungsszenarien reicht. Wie zum Beispiel ein neues Feature, Pinselform, so Brushes. Ich kann wirklich sehr, sehr gut aussehende Brushes erzeugen, Brushformen und auch Überlagerung und Überdeckung. Das spart den Vater schon einige Euros an Papier. Und eine schöne Demonstration der Ribbon ist ebenfalls hier integriert worden, denn wenn ich zum Beispiel jetzt hier Text eingeben möchte, dann sehe ich hier oben eine neue Ribbon eingeblendet, und zwar die Text-Tools. Auch hervorgehoben dadurch, dass es oben noch ein bisschen grün leuchtet. Da steht schlichtweg drin, das ist also so zu interpretieren, dass Text-Tools nur dann verfügbar sind, wenn Sie wirklich mit Text arbeiten. Wozu brauchen Sie Textfunktionen, wenn Sie gerade malen? Gar nicht. Sie brauchen Textfunktionen wirklich nur dann, wenn Sie Text markiert haben, wie zum Beispiel jetzt, und das größer machen wollen und ähnliches, klicken Sie, so, da haben wir den Text, klicken Sie ganz woanders hin, ist es in dem Moment nicht mehr da. Damit vereinfachen Sie Ihrem Benutzer die Oberfläche, es ist nicht zu viel Ballast dort, und ja, das machen wir in unseren eigenen Projekten und Produkten jetzt inzwischen auch sehr intensiv, wie zum Beispiel Paint. Ja, wer braucht da noch Photoshop, ne? So. Ich gucke kurz auf die Uhr. Vor meinem Finale noch drei magische Buchstaben, die Sie sich merken müssen. Wer von Ihnen hat Kunden, die ab und zu anrufen und sagen, es funktioniert nicht, geht nicht? Eigentlich jeder. Oder wer hat Eltern, die anrufen und sagen, es geht nicht? Oder Freunde, du kennst dich da mit Computern aus, kannst du nicht mal, ich habe da ein Problem. Und dann rufen wir dort an oder telefonieren und fragen, was steht denn so auf deinem Bildschirm? Ja, Blumen oder, also mach doch mal das Fenster auf, wieso riecht's hier komisch oder, nee. Olivetti. Olivetti?
Das ist ein alter Computerhersteller.
Ach so, ja. Drei magische Buchstaben. Die müssen Sie sich merken, weil sie stehen nirgendwo in irgendeiner Programmstruktur. Die drei magischen Buchstaben heißen PSR. Ich tippe ein, PSR. Und dann finde ich ein Tool, das da heißt, Schritte zum Reproduzieren eines Problems aufzeichnen. Eine typisch deutsche Microsoft-Übersetzung, weil wir haben die Policy, mindestens 7 Wörter pro Produktnamen zu verwenden. Oder 6, in diesem Fall 6. Und viel einfacher finden Sie das mit PSR, auf Englisch Problem Step Recorder. Und was macht das Ganze? Ich werde das an einer anderen Killer-Anwendung demonstrieren, nämlich Kalkexe. Ja, da ruft zum Beispiel der Verwandte X oder Y an und sagt, du, ich tippe hier 5 plus 5 geteilt durch 2 ist 5. Ich erwarte aber 7,5. Oder wie war das?
Ja, genau.
Genau. Wo ist das Problem? Ja, dann telefonieren Sie stundenlang mit dem und kriegen das nicht raus. Dann sagen Sie ihm jetzt in Zukunft oder Ihrem Kunden PSR. Tipp mal ein PSR, dann kriegst du so ein kleines Werkzeug, oben gestartet, und mach nichts anderes wie Aufzeichnung starten. So. Nun, als allererstes positioniere ich das Element richtig. Im zweiten Schritt habe ich mal da drauf gedrückt, dann habe ich eingegeben, 5 plus 5. Und Sie sehen schon, jedes Mal, wenn ich klicke, taucht so ein roter Punkt auf. In dem Moment macht er ein Screen Capturing. 5 plus 5 geteilt durch 2 gleich 5. Und er ist total verwundert. Nun, dann gibt er noch einen Kommentar ein, wie zum Beispiel, ich habe hier 7,5 erwartet. Okay. Nun, dann beendet er die Aufzeichnung und kriegt direkt einen Dialog, so einen Speichern-Unter-Dialog, und dann sagen wir einfach, also mein Vater wird jetzt sagen, Problem, ist der Name, und speichert das. Okay, dann sage ich ihm, okay, jetzt gehst du mal auf deinen Desktop und schickst mir mal die Datei zu, die Datei Problem, die habe ich hier, und dann schickt er sie mir per E-Mail oder sonst was zu. Das Ganze hat nur einen Haken, wenn das E-Mail gerade nicht funktioniert, dann haben wir ein Problem. Nichtsdestotrotz gehe ich hin und extrahiere mir das Problem. Und was habe ich? Ich habe hier in dieser ZIP-Datei nichts anderes drin wie eine MHT, eine komprimierte HTML-Datei, und kann mir jetzt das Problem ganz einfach anschauen. Innerhalb so einer Liste mit ganz vielen Screenshots, die beschreiben, was passiert ist. Hier oben steht wirklich in Prosa-Form drin, Start des Ziehens mit der Maus durch Benutzer im Rechner. Das hat er gemacht. Im nächsten Schritt Ende des Ziehens mit der Maustaste durch, ne? Ist natürlich ein bisschen lästig. Wir können uns das Ganze jetzt allerdings auch als Dia-Show anzeigen. Erster Schritt, zweiter Schritt, okay, er hat gezogen. Dann im dritten Schritt, ja, dann hat er unter Ansicht das und das, und dann sieht man schon meistens, wo das Problem begraben ist. Und er hat schlichtweg die falsche Ansicht gewählt, nicht wissenschaftlich. Das habe ich jetzt erkannt. Na, jeder Entwickler hier wird solche Probleme ständig irgendwie haben, dass man eigentlich durch reines Draufgucken sofort weiß, wo das Problem war. Aber der Gegenüber hat nicht unsere Sprache, unsere Technik-Hintergrund. Deswegen fällt ihm das schwerer. Haben wir schon öfters verwendet, besonders die Manager bei Microsoft. Ab und zu. Ich nenne jetzt den Namen nicht, aber er ist ein IT-Pro. Ein sehr tolles Tool, die drei magischen Buchstaben PSR. Problem Step Recorder oder Tool zum Aufzeichnen von Problemen. Auf Deutsch. Nun, kommen wir zu meinem persönlichen Highlight, der neuen Taskleiste. Die neue Taskleiste ist das erste, was einem auffällt. Und bevor wir die Slides uns hier anschauen, kleiner okay, gehen wir da raus. So, das ist das Erste, was man sieht. Und das Erste, was man sieht, die Symbole sind größer geworden. Warum sind die Symbole größer geworden? Ja, haben Sie schon mal versucht, mit solchen Wurstfingern ein kleines Symbol zu treffen? Das geht nicht, aber das geht mit diesen, also aus der XP-bekannten oder aus Windows Vista-bekannten Symbolen, die kriegen Sie mit Fingern nicht deutlich gegriffen, und hier kann ich die schlichtweg sehr leicht einfach steuern. In Zukunft, auch ein neues Feature von Windows 7, ist Multitouch. Ich kann abhängig vom Gerätehersteller verschiedene Anzahlen von Fingern gleichzeitig auf meiner Oberfläche haben. Da muss allerdings die Oberfläche so ausgerichtet sein, dass man dort das mit den Fingern steuern kann. Man kann es natürlich auch wieder zurückschalten. Da die
Taskleiste nach oben schieben, dann kann man es besser sehen.
Ja. Zack. Mein Kollege macht das lieber ganz oben. Manche machen es rechts, manche links. Ich mache es immer unten. Ich bin da sehr altmodisch. Einmal quer drüber geht nicht. Vielleicht der Windows 8, aber gut. Nun, was ist dort geschehen? Also man hat dort aggregiert, gestartete und nicht gestartete Anwendungen liegen nebeneinander.
Das bitte?
Ach so, Entschuldigung, okay. Hey, es ist 9:10, ich kann auch nicht, ich bin auch müde. Nein, okay, Entschuldigung. Damit Sie das besser sehen, gibt es noch ein Tastenkürzel, was richtig toll ist. Das ist für mich jetzt mit der Mauskonstellation hier ein bisschen schlecht, aber Windows Plus startet eine Live-Lupe, und dann können wir das Ganze mal ein bisschen detaillierter anschauen. Und was ist passiert? Wir gehen mal auf das Programm, was es am schlechtesten demonstriert, nämlich Visual Studio 2008. Wenn ich hier mal mit der rechten Maustaste drauf drücke, sehe ich etwas, was bei allen Programmen zur Verfügung steht, nämlich den unteren Bereich. Das Programm, dieses Fenster von der Taskleiste lösen oder anheften und alle Fenster schließen. Das ist übrigens eine super Funktion. Gehen wir mal raus aus der Riesenansicht, weil die machen wir das mal zu. Windows Plus und Windows Minus. Alles schließen, dann habe ich sofort sehr viel mehr Speicher und das Ganze ist weg. Aber das Programm ist immer noch da. Jetzt kann ich mit der rechten Maustaste hier drauf einfach sagen, dieses Programm von der Taskleiste lösen, dann ist es weg. Wenn ich es neu dahin haben will, einziger Weg ist dort Visual Studio neu starten und sagen, dieses Programm an die Taskleiste anheften. Das kann jedes Programm, selbst Visual Studio. Ich sage das so, weil Visual Studio ist nicht ansatzweise darauf optimiert, das zu machen. Visual Studio pflegt sogar richtig schlecht, jetzt ist ein bisschen lästern über Visual Studio, pflegt sogar richtig schlecht die zuletzt verwendeten Dateien. Nur wenn man Dateien auf bestimmte Art und Weise öffnet, erscheinen die unter zuletzt verwendeten Dokumente. Wer macht das richtig gut? Word natürlich. Starten wir mal Word und schauen uns hier einfach mal meine zuletzt bearbeiteten Dokumente an. Schnell drüber fliegen, ob ich nichts Peinliches da stehen habe. Da habe ich dann auch so ein paar Dokumente schon angeheftet. Na, Lab brauche ich nicht mehr, der Countdown ist auch vorbei, aber da muss ich noch eine Vorbereitung machen. Die Euler zu lesen ist immer wichtig. Und Session-Vorschläge, das sind Dokumente, die ich dann öfters habe. Damit habe ich quasi Superlinks auf meine sehr oft benutzten Dokumente. Und auch hier die wunderbare Funktion, alles schließen und auch wieder entfernen. Oder eine neue Instanz von Word zu starten. Ein Programm, was das richtig gut macht, noch ein paar Features mehr dort hat, ist das Programm Messenger. Wer von Ihnen benutzt den Windows Live Messenger? Okay. Ich frage jetzt nicht, was Sie sonst benutzen. Gut, ich öffne diesen Messenger und ich hoffe, mich chattet niemand an. Wenn ich den nämlich starte und die rechte Maustaste drücke, sehe ich hier noch viel mehr. Ich sehe Aufgaben, sogenannte Tasks im Englischen, die ich direkt machen kann. Wie zum Beispiel mit einem bestimmten Status anmelden, direkt zu meinem Postfach wechseln oder eine Sofortnachricht schicken. In unseren neuen Office-Produkten, ganz besonders in Outlook, machen wir da sehr intensiv Nutzen von. Und zwar bei Outlook steht dann dort neue Nachricht, neue E-Mail, neuen Appointment, neuen Termin machen oder aber direkt zum Kalender springen oder direkt in den Postausgang, wie auch immer springen. Ich kann direkt in eine Funktion reinspringen von meiner Anwendung. Habe ich jetzt gerade nicht auf diesem Rechner drauf, das Outlook, aber es macht wahnsinnig viel Spaß und das kann man sehr leicht selber entwickeln. Denn in unserem API-Code-Paket gibt es dazu schöne Demos und die schauen wir uns mal kurz an. Zum einen habe ich Ihnen nur die Hälfte der Taskleiste jetzt verraten. Es wird noch besser. Das irritiert mich mit dem oben. So, ich habe hier jetzt noch eine spezielle Anwendung drauf, die die letzten Features von der Taskbar auch noch nach außen bringen. Zum einen kann ich jetzt, also ich sehe hier meine laufenden und nicht laufenden Anwendungen. Ich kann dort jetzt, mal angenommen, irgendein Programm hat jetzt ein Problem, dann könnte sich das Programm brutal in den Vordergrund bringen. Ich hasse so Programme, die man dann auch nicht wegtun kann. Gerade bei Präsentationen total peinliche Programme, wie zum Beispiel jetzt ein Update durchführen und ähnliches. Ich kann das auch dezenter machen. Ich kann meinen User dezent mit verschiedenen Möglichkeiten darauf hinweisen, wie zum Beispiel, ich kann besondere Symbole über das Icon des Taskleisten-Symbols ziehen. Wie zum Beispiel dieses Symbol. Das ist eine frei wählbare Bitmap, die ich einfach da drüber wählen kann. Und wir sehen dann hier, ist ein Fragezeichen drüber. Das fällt einem schon so ein bisschen ins Auge. Vielleicht noch eine Statusanzeige. Der Ton ist gerade ausgeschaltet. Oder es gibt eine Information. Nun, sehr hilfreich. Aber auch beim Kopieren, das ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, beim Kopieren von großen Dateien, das dauert mal. Sie kopieren dann mal die neueste Windows-Version aus Amerika rüber, das dauert schon mal 1, 2, 3 Stunden. Und dann wollen Sie nicht alle 3 Minuten auf diesen Fortschrittsbalken gucken. Dann können Sie das in Ihrer eigenen Anwendung auch schlichtweg anzeigen, dass die Anwendung zum Beispiel was tut. Jetzt sieht man hier oben diesen bei dem Symbol, dass da so ein grüner Marquis-Balken immer durchwandert. Ne? Dieser Balken, ich habe keine Ahnung, wie lange es dauert, aber ich arbeite. Der sagt das aus. Oder aber einen normalen Balken, den man hier auch steuern kann. Dann sehen wir, wir sind ungefähr bei 30% des Vortrags. Oder jetzt bei 80, 90. Oder aber man kann auch sagen, ups, Houston, we have a problem. Das mit Rot hinterlegen. Ja, Rot ist schon so eine Farbe, wo man denkt, oh, da ist was schief gelaufen. Vielleicht kein Speicherplatz frei. Das machen wir bei unserem Kopieren. Er kopiert 2 Stunden und plötzlich fehlt ihm noch 100 Megabyte auf der Platte. Passiert ständig. Unter Windows 7 wird dann gesagt, so willst du es nochmal versuchen oder weitermachen? Man kann dann irgendwo anders was löschen und dann weiter kopieren. Das ist ganz praktisch. Oder man muss es abbrechen. Oder ist es pausiert? Dann kann man das gelb hinterlegen. Der Expression Encoder macht das ganz gerne. Der Encoder braucht je nach Videolänge schon recht lange, mal eine halbe Stunde, da möchte man nicht die ganze Zeit drauf gucken. Er macht mehrere Encoding-Schritte. Und er hat so verschiedene Farben für verschiedene Schritte und man weiß ganz genau, wo er ist, ohne genau drauf zu gucken. Der Flash-Button. Also Sie kennen das vielleicht bei Messenger oder irgendwie Ihr Programm möchte sich unbedingt, so wie früher in der Schule, der Schüler, der immer schnipst, sich so in den Vordergrund spielen. Und dann kann ich das flashen lassen. Dann blinkt das Symbol, so Achtung, der Messenger macht das immer. Jedes Mal, wenn eine neue Nachricht eintritt, poppt das unten so auf, aber so dezent im Hintergrund. Also nicht so ganz brutal nach vorne, sondern nach hinten. Nun, ein schönes Beispiel ist auch die Vorschaufunktion von diesen Symbolen. Im Internet Explorer kann man das sehr häufig sehen oder aber auch im Media Player von Windows 7. Dort sehe ich im Media Player auch hier unten so einige Symbole. Okay, die Funktion geht nicht. So, machen wir es mal zu. So, jetzt hier drüber. Dann sehe ich hier unten einige Buttons. Mit denen kann ich die Anwendung innen drin steuern. Vorwärts, rückwärts, ganz nach vorne, ganz nach hinten und ähnliches. Beim Media Player macht das Sinn, für Musik mal kurz anhalten oder zum nächsten Lied springen, ohne dass man die große Anwendung starten muss, sondern direkt hier drüber. Das ist allerdings ein bisschen eingeschränkt. Sie dürfen dort wirklich nur Buttons machen, weil wir haben es mal ausprobiert, wenn man hier eine Textbox reinbringt, das wird ziemlich brutal, dort was einzutippen. Deswegen nur Buttons und weil es Windows 7 ist, nur 7 Buttons. Hat alles seinen Sinn. Nun, hier haben wir Visual Studio auf und Visual Studio hat eine ganz tolle Vorschau. Wir sehen hier die Vorschau und ganz ehrlich, da kann man nichts erkennen. Also man könnte noch niemals einsatzweise, wenn man auf Schriftart 40 irgendwas schaltet, den Source Code sehen. Deswegen ist das eigentlich die Vorschau, ist jetzt halt ein Screenshot von der Anwendung. Oder es ist eine Live-Vorschau von der Anwendung, aber man erkennt nichts drin. Wenn man so eine Anwendung hat, das hat bestimmt jeder von uns, dann könnte man dort aber auch eine spezielle Vorschau machen. Wie zum Beispiel anstelle Visual Studio Source Code könnte man vielleicht sowas zeigen. Ne? Das Programm ist gerade gut drauf, es arbeitet, es guckt und so, vielleicht sagt es dann auch sowas und ähnliches. Diese Vorschau könnte ich hier machen, ich kann die komplett anpassen, was ich dort sehe. Dort drin. Also ein netteres Erlebnis als Visual Studio vielleicht im Source Code zu sehen. Ja, was gibt's noch? Meine Anwendung, die pinne ich mal hier fest und lösche mal die bestehenden Tasks, weil dann sieht die rechte Maustastenbelegung so aus. Taskbar Concepts, dieses Programm von der Taskleiste lösen und Fenster schließen. Und wenn ich jetzt auf S-Task drücke, werden mal so ein paar Aufgaben hinzugefügt, wie zum Beispiel schlichtweg Open Notepad, Open Calculator, Open Paint. Also die wichtigsten 3 Programme in Windows 7 habe ich direkt hier als Shortcuts quasi direkt drauf. Und ich kann sagen Open Notepad und dann startet mir mein Tool, ganz anderes Programm. Und hier auch Calculator und Open Paint. Habe ich direkt so eine Jump-Liste, die meine alte Symbolleisten oder Schnellstartleisten ersetzen. Wahnsinnig einfach, das Ganze zu machen. Den ganzen Code dafür haben wir auch in unserem Windows API Code Package drin. Für mich eins der super Features, die mich wesentlich schneller und produktiver machen unter Windows 7, hier die neue Taskleiste. Ich denke, da habe ich Ihnen bestimmt jedem noch so ein kleines Feature gezeigt, was man erst so nach einer Weile entdeckt. Ein Feature zum Beispiel ist die Farbe des Symbols. Hier sehen wir den Explorer und der hat gelb, weil gelb die dominante Farbe im Icon ist. Bei PowerPoint ganz klar ist es rot, hier ist es so leicht blau, hier ist es grün, weil da muss er sich für eine Farbe entscheiden und Visual Studio ist so ein bisschen orange. Das ist auch eine nette Anekdote, dass man das schlichtweg sehr schnell und sehr einfach erkennen kann. Nun, kommen wir zum großen Finale, wo mein Kollege und ich zusammen für Sie singen werden. Nein. Wir haben hier in den Slides auch nochmal eine genaue Beschreibung von dem, was ich gerade gemacht habe. Das können Sie wirklich nachlesen. Sie müssen wenige Links sich merken, eigentlich nur den Link zu den Slides oder unsere E-Mail. Wir schicken Ihnen das dann gerne zu. Oder, es gibt ein spezielles Programm.
Genau, das nennt sich Greenlight oder im Grün grünes Licht für Windows. Für alle, die jetzt vorhaben, auf Windows 7 umzusteigen oder jetzt dahin zu migrieren, bieten wir hier Ihnen technische Ressourcen an, wenn Sie sich registrieren. Einfach Ihr Produkt eintragen und flaggen oder ankreuzen, ich bin noch nicht bereit, dann kriegen Sie technische Ressourcen. Wenn Sie dann für das gleiche Produkt ankreuzen, ich bin bereit, dann kriegen Sie Marketing-Ressourcen, die Ihnen nochmal unterstützen, dann wie Sie halt Ihre Produkte vermarkten können. Zusätzlich können Sie später auch noch in den Lösungskatalog hineinkommen, der Ihnen dabei hilft, auch noch Ihre Produkte zu verteilen. Genau. Und wenn Sie noch Fragen haben, heute noch, dann gerne noch danach. Oder wenn Ihnen später die Fragen einfallen, an unsere FIT-mit-7-Adresse, ist wirklich leicht zu merken. Also Fragen zu den Windows-Features, zu Migrationsproblemen und so weiter. Wir wollen Ihnen gerne hier weiterhelfen. Also es ist wirklich ernst gemeint, dass Sie uns hier Ihre
Fragen schicken. Was kostet das?
Dürfen wir das sagen?
Ja.
Ja, also es kostet nichts.
Ja, also FIT-mit-7, die E-Mails gehen alle an meinen Kollegen. Nein, wir kanalisieren das und Ähnliches. Bitte, bitte schreiben Sie es, schreiben Sie uns, wenn Sie uns nicht jetzt direkt hier fragen. Das klicke ich jetzt nochmal ganz schnell durch. Das sind sehr, sehr viele Links. Mit den ganzen Ressourcen, die wir Ihnen eben genannt haben, nochmal, wo kriegt man den Download und Ähnliches. Auch die Protected Mode, wo kriege ich mehr Informationen dazu. Noch mehr Links zu HDPI. Was Sie sich eigentlich wirklich merken müssen, sind diese beiden Blogadressen, beziehungsweise von Peter ist da so ein bisschen eine gespaltene Persönlichkeit, er trägt zwei Blogs. Oder meine Blogadresse, dort steht das drin. Unterm Eintrag von vor 2-3 Tagen einfach nach TechTalk suchen auf diesen Blogs, dann finden Sie die Links zu den Slides und oder wir schreiben Ihnen den Link nochmal auf. Einfach oliver.chair@microsoft.com oder besser peter.kirchner@microsoft.com.
Oder einfach an beide und wer es zuerst liest, beantwortet.
Genau.
Das bist du.
Ja, heute haben wir auf der Bahnfahrt schon sehr viel davon bearbeitet. Einfach uns E-Mails schreiben, es kostet ebenfalls nichts. Schreiben Sie wirklich, das ist unser Job, da auch die Antworten drauf zu suchen, wenn wir sie nicht sofort beantworten können, auch danach zu recherchieren. Gut, ich hoffe, Sie hatten jetzt hier zur späten Abendstunde in Hamburg noch ein bisschen Spaß, haben ein paar Windows 7 Features gefunden, die Sie noch nicht entdeckt haben, rennen morgen Abend, Nacht quasi zu dem Elektronikhändler Ihrer Wahl und stellen sich dort in die Schlange für den Verkaufsstart von Windows 7. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank, dass Sie da waren und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, vielen Dank.